Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen.
Wir sind bei Folge Nummer 19 und unser heutiges Thema ist sehr wichtig. Aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir gesagt, es bietet sich an, heute darüber zu reden. Wir hatten in ganz Österreich sehr schwere Unwetter. Wir hatten in erster Linie das Problem mit Hochwasser und das war eine Situation, die sehr viele Menschen nicht nur das eigene Zuhause gekostet haben, Menschen, die sich halt plötzlich in einer Krisensituation befinden, die zum Teil unerwartet gekommen ist. Und das Problem ist, dass eben diese Situation nicht nur Mensch und Tier betrifft, sondern auch Kunst und Kulturgut, woran man nicht in erster Linie denkt, weil das natürlich jetzt eine ganz andere Priorität als Mensch oder Tier hat. Aber es sollte vielleicht trotzdem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit diesem Bereich gewidmet werden. Und aus diesem Grund reden wir heute über dieses Thema. Und ja, Gott sei Dank hat Martina ihren Master in Kulturgüterschutz noch nach dem Studium drangehängt und ist da unsere Expertin dafür. Und sie wird uns heute im ersten Teil unserer Reihe etwas über Gefahren erzählen. The stage is yours.
Dieses Thema Kulturgüterschutz liegt mir wirklich am Herzen. Auch dieses Bewusstsein für Notfälle und Katastrophen und dass man sich eben darauf einfach vorbereiten muss, auch wenn man vielleicht glaubt, es wird einen nie treffen. Und das war halt auch mein Beweggrund, dass ich 2017 beschlossen habe, Kulturgüterschutz noch einen Master dran zu hängen. Und da war eben, wir haben ja schon mal über Nepal geredet, auch das Erdbeben dort, einer von diesen Auslösern, dass ich einfach mir gedacht habe, das Thema ist wichtig, ich möchte mich da näher damit beschäftigen und unterrichte das jetzt auch gerade auf der Uni. Und ja, wie du, Anna, schon gesagt hast, aus gegebenem Anlass müssen wir das jetzt einfach wirklich besprechen.
Ja, ein Hochwasser ist ja natürlich ein Extremereignis und aufgrund des Klimawandels werden wir ja viel häufiger und viel heftiger solche Unwetterereignisse zu erwarten haben. Aber wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir Katastrophenereignisse, dass wir nur damit zu tun haben. Es gibt ja auch andere Gefahren, die halt nicht ganz so plötzlich, sondern irgendwie schleichend langsam sich entwickeln. Und vielleicht zur Einleitung in das Thema kannst du uns ein bisschen erzählen, was könnte für ein Kulturgut alles eine Gefahr darstellen? Wovon redet man da überhaupt?
Wie du es schon gesagt hast, man unterscheidet prinzipiell mal zwischen Slow Events und Fast Events. Im Englischen klingt das ein bisschen besser als langsame und plötzliche Ereignisse, finde ich. Aber es sind halt einfach diese Gefahren und Risiken, die eben einerseits langsam, vielleicht ein bisschen schleichend, aber konstant da sind. Das könnte konstante hohe Luftfeuchtigkeit sein oder der Temperaturanstieg, der mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist eigentlich eine langsame Gefahr. Das passiert nicht plötzlich, wir haben nicht auf einmal 20 Grad mehr die ganze Zeit, sondern es ist langsam einfach ein Temperaturanstieg da, der sich natürlich auf verschiedene chemische Prozesse auswirkt und damit auch auf die Verwitterung von Materialien, auf verschiedene Schadensmechanismen. Das, was Unwetter aber auch sind die plötzlichen, die schnellen, die häufig unerwarteten Ereignisse, die aber auch mit einem enormen Schadenspotenzial meistens einhergehen. Also das ist so die grobe Unterteilung. Und im Bereich Kunst und Kulturgut haben wir immer wieder mit denselben Hauptgefahren zu tun. Und die wurden schon sehr, sehr früh, nämlich in den späten 1980ern, frühen 1990ern von ein paar sehr klugen Köpfen in Kanada am Canadian Conservation Institute erfasst, niedergeschrieben und auf die berufen wir uns heute immer noch. Die haben einfach immer noch Gültigkeit, Relevanz und das sind die sogenannten 10 Agents of Deterioration.
10 Hauptschadensursachen zu finden, die für viele Länder gleichermaßen gilt, weil wir reden ja nicht nur von Europa, sondern das ist ja ein globales Problem. Und es zusammenzufassen, dass es eine globale Gültigkeit hat, ist ja extrem wichtig.
Ja, ich finde auch, das war wirklich ein wichtiger Meilenstein für unseren Bereich, weil diese 10 Agents sind einfach auch die Grundlage, was die präventive Konservierung angeht, was die Restaurierung, was Risikomanagement angeht. Und ja, ich finde auch, wir sollten es jetzt einfach mal durchgehen, damit man auch weiß, was sind diese 10 Agents. Was wird dir als allererstes einfallen, wenn du an Gefahren denkst?
Feuer!
Ja, das ist auch was, was mir sofort in den Kopf geschossen ist oder immer noch schießt. Es ist einfach, ja, klar, Feuer, weil jeder weiß, wenn es irgendwo brennt, dann hast du nachher nur mehr Ruß und Asche.
Gut, ich muss sagen, ich bin anderweitig davon geschädigt. Ich kann mich nur erinnern, in der Uni, das war einer der ersten Sachen, wenn man eben zum praktischen Arbeiten in die Werkstätten gegangen ist, war einfach, okay, Leute, Notfallplan, wenn es brennt, zuerst schmeißt ihr das Objekt aus dem Fenster und dann bringt ihr euch erst in Sicherheit. Und deswegen, glaube ich, ist es so hängen geblieben.
Das mit aus dem Fenster schmeißen, das ist irgendeine Story. Ich weiß nicht, wer sich die überlegt hat, aber das ist einfach überhaupt nicht die Vorgabe und hat sich einfach so durch unser Studium durchgehalten. Jeder hat das im Kopf, dass er die Objekte aus dem Fenster schmeißen muss, wobei man eben rückblickend, wir haben beide Steinrestaurierung studiert. Also das sind jetzt nicht kleine Gemälde oder Bücher, mit denen wir arbeiten, sondern sind Skulpturen. Also wie willst du denn das aus dem Fenster schmeißen? Aber ja, es hat sich gehalten, die Story. Ja, wir haben gerade dieses Bild im Kopf, wo wir diese Skulptur hochhieven oder vielleicht noch mit dem Portalkran, schmeiß sie aus dem Fenster. Ja, okay, aber zurück zum Thema.
Ja, zurück zum Thema. Ja, neben Feuer, das, was mir eigentlich eingefallen ist, was du vorgesagt hast, eben aufgrund des Klimawandels und eben dieser schleichenden Gefahrentwicklung gibt es sicher auch das Problem mit einer anderen Art von Mikroklima, das sich bildet. Da denke ich jetzt vor allem an Archive oder Depot oder Ausstellungsräume, wo einfach das Management schwierig ist, wenn jetzt eine andere Temperatur oder Luftfeuchtigkeit entsteht.
Genau, das sind eben auch zwei der nächsten, ich sag mal Nummer 2 und 3 der Agents, also die einerseits ungeeignete relative Luftfeuchtigkeit und auf der anderen Seite die ungeeignete Temperatur. Ist natürlich von Objekt zu Objekt unterschiedlich, was ungeeignet ist und auch von Material zu Material unterschiedlich. Bei Stein gibt es da größere Toleranzen als bei Textil oder Gemälden oder Objekten mit einem gewissen Schichtaufbau, also verschiedenen Fassungen. Aber da gibt es natürlich einen gewissen Rahmen, wo sich das bewegen sollte. Und was hier auch besonders natürlich schädlich ist, sind sehr plötzliche, sehr extreme Schwankungen bei beiden. Also sowohl ein Anstieg bei der relativen Luftfeuchtigkeit von 50% auf 100% ist nicht gut. Und wenn das noch öfters hin und her wackelt. Und genau dasselbe gilt für Temperatur natürlich auch, weil Materialien mit Schrumpfung, mit Ausdehnung darauf reagieren können, sich Risse bilden können, Schichten sich abheben, sich trennen können. Also das sind alles Dinge, die eine ernstzunehmende Gefahr darstellen und besonders eben, wenn es oft und rasch hin und her schwankt.
Ja, da fällt mir auch ein, natürlich Licht und die UV-Anstrahlung, die Intensität und auch die Aussetzung oder die Exposition zu Sonnenlicht.
Genau, und das ist ja auch deshalb auch der Grund, warum sich vielleicht viele oft denken, im Museum ist es so düster, weil eben genau Licht und UV-Strahlung sind zwei Faktoren, die auf lange Sicht hingesehen eben Materialien schädigen können. Und deshalb achtet man eben speziell im Museum darauf, dass die Beleuchtung dementsprechend gering ist, dass Fenster mit entweder Folien beklebt sind, dass es Vorhänge gibt, die UV-Licht oder andere Komponenten des sichtbaren Lichts herausfiltern können, damit einfach nicht diese schädliche Strahlung auf die Kunstwerke trifft. Oder manchmal, das hat sicher jeder auch schon mal gesehen im Museum, wenn Objekte komplett im Dunkeln waren und man geht hin und dann, tada, geht kurz das Licht an und dann wieder aus. Also das ist einfach alles, um möglichst wenig Licht auf diese Oberflächen auftreffen zu lassen, weil es eben ein wichtiger Agent of Deterioration ist. Und dahin vielleicht übergehend, wir haben auch schon mal geredet über Schädlinge, die ebenso eine Gefahr sind für Kunst und Kulturgut. Und da eben von groß bis klein, kommt auch ganz auf Setting an, vom kleinen Käfer bis zu den Silberfischen, die eben für Papier ein Problem darstellen, bis zu wirklich größeren Säugetieren in Nepal, die Affen, die Dachziegeln von den Tempeln reißen, oder auch die Tauben, nicht zu vergessen, die Tauben. Und dann als eines der nächsten auch die Schadstoffe, ebenfalls eine Gefahr. Und da denkt man jetzt vielleicht zuerst eben an diverse Luftschadstoffe, was es in der Luft gibt. Klimawandel bedingt mehr CO2 früher durch den Hausbrand, das ganze Schwefeldioxid, was in der Luft war. Aber es gibt halt auch sehr viel teilweise Schadstoffe, die in den Objekten selber drin sind, sei es von früheren Behandlungen, also diverse Pestizide, die in den Objekten sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn man ein Kompositobjekt hat, also ein Objekt bestehend aus verschiedenen Materialien, dass diese Materialien miteinander nicht wirklich kompatibel sind. Also zum Beispiel Papier und früher verwendete Alaun- oder Eisengallustinte, wo diese einfach das Papier zersetzt. Das heißt, man hat dann wirklich Löcher durch eigentlich die Schrift, die auf dem Papier ist. Oder Kupfer, was in Kombination mit gegerbtem Leder zu irgendwelchen kunstvollen Gürteln oder so verarbeitet wurde. Und da kommt es dann einfach zu einer Korrosion am Kupfer durch eben diese Gerbung vom Leder. Also das sind auch einfach Probleme, die man mitbedenken muss. Man kann es jetzt vielleicht bei diesen Kompositobjekten nicht ändern, aber einfach dieses Bewusstsein muss da sein, dass man das einfach regelmäßig monitort und da ein Auge drauf hat.
Ein weiterer Agent wären die physikalischen Kräfte. Also das bedeutet eigentlich alles, was von außen auf ein Objekt einwirken kann. In erster Linie mechanische Beschädigung, Erschütterungen, Materialermüdungen. Also wenn man jetzt ganz einfach an einem Objekt ankommt und es fällt zu Boden. Aber Objekte gehen nicht nur kaputt, wenn man ankommt oder durch Materialermüdung, sondern auch durch Diebstahl und Vandalismus. Das wäre der nächste Agent. Vor allem Vandalismus auch unbewusst, auch oft durch Touristen. Also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber wir hatten auch unlängst ein Projekt, wo es in erster Linie darum geht, dass das Objekt zerstört wird, weil diese Stätte durch Touristen öffentlich zugänglich war und sie halt gerne mit Kulturgut in Berührung kommen. Man möchte es gerne anfassen, man möchte irgendwie es gerne erfahren und dadurch wird aber auch ganz viel beschädigt, was jetzt vielleicht gar nicht so im Bewusstsein drinnen ist. Abgesehen natürlich vom Diebstahl, das macht man meistens bewusst.
Genau, ja. Ich glaube, Vandalismus ist gar nicht zu unterschätzen, besonders alles, was frei zugänglich ist im Außenraum, ist halt da einfach gefährdet und es reicht, dass man sich eben draufsitzt oder seinen Namen einritzt oder irgendwas draufschreibt. Natürlich gibt es schon auch die bewussten Vandalismusakte. Was wir, eines der wichtigsten, kommt jetzt eigentlich am Schluss, also natürlich die Reihenfolge ist nicht eine Priorisierung, sondern einfach, was uns jetzt gerade so in den Kopf gekommen ist, aber was wir noch nicht als Agent genannt haben, ist natürlich Wasser. Und zwar eben Wasser in großen Mengen und das kann eben anfangen von einem Wasserrohrbruch, der genau neben einem Gemälde, was an der Wand hängt, passiert oder der das Archiv im darunterliegenden Geschoss überflutet, bis hin, was wir anfangs genannt hatten, bis zu den großen Unwettern, den Starkregenereignissen, wo es wirklich zu großflächigen Überflutungen, zu Hochwasser kommt, wo einfach alles schwimmt und vollkommen durchfeuchtet ist und Wasser ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil was mit Wasser einhergeht, sind sehr, sehr viele Folgeschäden. Wenn Objekte verschiedener Materialien komplett durchfeuchtet, nass sind, dauert es einfach nicht lange, bis der Schimmel da ist, dauert es nicht lange, bis sich Dinge zersetzen, Bindemittel zersetzen sich, Kleber zersetzen sich, Malschichten lösen sich auf, Farben bei gefärbten Textilien bluten aus. Also das sind so viele Folgeschäden, die damit einhergehen und deshalb ist Wasser wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht, was bei einem Wasserschaden zu tun ist, eben besonders bei der Erstversorgung. Was mache ich danach als erstes? Und bei Unwettern und sowas ist es ja meistens nicht nur Wasser, sondern das ist ja verdrecktes Wasser. Das ist nicht schönes, klares Leitungswasser, sondern das ist Schlamm, das sind vielleicht irgendwelche Mineralölrückstände. Also da ist so viel Zeugs drinnen in dem Wasser und das habe ich dann auch natürlich auf allen Objekten drauf. Und um den Reigen abzuschließen mit den 10 Agents, wenn ihr mitgezählt habt, wir waren jetzt bei Nummer 9 Und Nummer 10, interessanterweise, ist das letzte, was aber auch erst später dazugekommen ist, 1994, wie ja schon gesagt, also Ende 1980er, Anfang 1990er, sind diese am Anfang 9 Agents definiert worden und am Schluss kam dann das 10. dazu. Und das 10. ist Dissociation, übersetzt so etwas wie Vernachlässigung. Und das bedeutet einfach, dass man sich halt als Kulturinstitution, als Museum nicht um seine Objekte kümmert, also speziell sie nicht inventarisiert, keine Listen führt, nicht dokumentiert. Das ist natürlich auch eine Gefahr, weil so gehen Objekte einfach verloren. Und man kann sie nicht mehr nachverfolgen, man weiß nicht, wo sie sind einfach verschwunden. Und das ist natürlich die größte Gefahr, dass etwas einfach weg ist.
Das ist ein Punkt, der wirklich nicht zu unterschätzen ist. Unlängst bei einer Tagung habe ich einen Beitrag gehört, wo ein Museum eben sagt, ja, oft ist es so, kommt ein neuer Restaurator hin und der bekommt natürlich als Verantwortung übertragen, dass man sich auch um die Depotsituation, um die Sammlung eben kümmert und schaut, was ist alles da. Und oft weiß man nicht, was alles da ist, weil es gibt in den seltensten Fällen eine vollständig super aktualisierte, aufgearbeitete Datenbank an den Objekten, die alle inventarisiert, dass eine Wiederauffindbarkeit zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Da gibt es jetzt als Beispiel zur Veranschaulichung mehrere 100 Kisten mit Steinfragmenten, die keine Oberfläche haben, also einfache Bruchstücke sind, die nicht beschriftet sind, wo man nicht weiß, woher kommen sie, aus welcher Zeit, zu welchem Objekt. Und wenn man das gar nicht weiß, dann werden solche Dinge dann entsorgt. Und das ist natürlich halt auch eine Gefährdung für das Objekt, wenn ja, es einfach weggeschmissen wird. Aber bei dieser Aufzählung von den 10 Agents, diese Katastrophenereignisse sind jetzt nicht dabei. Also Erdbeben, Hochwasser, diese starken Unwetterereignisse, Vulkanausbrüche, aber natürlich auch Terrorismus, Kriege. Und das sind ja auch alles große Katastrophen. Warum sind die in diesen 10 Agents nicht inbegriffen?
Das ist ein guter Punkt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, dass viele von diesen Dingen, also Erdbeben, Hochwasser, haben natürlich mit den zuvor genannten 10 Agents irgendwie zu tun. Also ein Erdbeben sind physikalische Kräfte, die auf Objekte oder eine Sammlung oder eine Institution, ein Museum einwirken. Unwetter ist natürlich auch Wasser, vielleicht als Folge des Unwetters dann ein Feuer durch einen Kabelbrand oder sonstiges. Also ich kann mir vorstellen, dass man sie auch einfach nicht zu groß werden lassen wollte, weil so, sie sind einfach wirklich sehr kompakt, diese 10 Agents. Man kann sich gut darauf konzentrieren. Es ist für jede Sammlung einfach. Man hat diese Gefahren, man kann sie in der Risikoanalyse, im Risikomanagement sich auf die konzentrieren, die genau analysieren und bewerten für die eigene Institution. Und wenn das einfach zu groß wird, dann verliert man auch irgendwie den Überblick. Und natürlich sind aber ein Krieg, Terrorismus, ein Vulkanausbruch können für gewisse Institutionen natürlich die Gefahr schlechthin sein. Muss man einfach noch gesondert dann in seiner eigenen Risikoanalyse, in seinem eigenen Management betrachten. Aber ich glaube eben, diese 10 Agents sind so der Grundstock und natürlich kann man bis in die Unendlichkeit sich dann überlegen, was Gefahren sein könnten. Aber es ist eine gute Ausgangslage mal.
Und Stichwort Risikomanagement. Ich meine, wir können jetzt hier nicht für andere Institutionen oder Museen reden, aber ich würde dich jetzt einfach mal fragen, im Idealfall, wie man es jetzt plant, was sieht alles das Risikomanagement vor? Welche Personen sind da involviert? Welche Stellen sind dafür verantwortlich? Aus welchen Parametern setzt sich das zusammen? Und wie oft wird darüber geredet oder ist das etwas, was man einmal erstellt und das hat dann einfach eine Allgemeingültigkeit? Ist das etwas, was man immer wieder evaluieren muss? Könntest du ein bisschen was darüber erzählen?
Eine einmalige Sache ist es leider nicht. Es wird oft dargestellt als etwas Zyklisches. Das finde ich ein sehr schönes Bild, weil einfach das Risikomanagement ist ein Kreislauf. Es hat kein Ende. Es braucht immer wieder die Überarbeitung, neues Nachdenken, das Einbeziehen neuer Gefahren, eine Evaluierung, eine Übung, eine Überarbeitung. Also es ist wirklich a never-ending story. Das zu deiner einen Frage. Und was das Risikomanagement umfasst, Ich denke einfach, es ist der Umgang mit diesen Risiken, was jede Institution für sich selber überlegen muss und auch umsetzen muss, weil natürlich es gibt diese allgemeinen Gefahren, aber jede Institution hat dann doch vielleicht ein Risiko, was für sie sehr, sehr groß ist und ein anderes Risiko wäre zu vernachlässigen. Das ist einfach regional oder was den Sammlungsbestand angeht, unterschiedlich. Aber prinzipiell im Risikomanagement geht es einfach darum, dass ich die Risiken, die für meine Sammlung gelten, identifiziere, dass ich sie analysiere und bewerte, dass ich damit einfach sagen kann, okay, mit welchen Gefahren rechne ich, was sind die Gefahren, auf die ich mich vorbereiten muss, wie wahrscheinlich sind sie und wie empfänglich bin ich als Institution dem gegenüber. Und dann gibt es verschiedene Berechnungsmodelle. Grob gesagt, das Risiko berechnet sich aus der Eintrittswahrscheinlichkeit mal dem Schadensausmaß. Und da werden Zahlen vergeben und da werden Werte ausgerechnet, um einfach wirklich eine möglichst objektive Aussage zu generieren zu einer Gefahr. Also nicht so aus dem Bauchgefühl heraus sagen, Feuer ist schon was Wichtiges, ich sollte mich darauf vorbereiten. Aber wenn ich das durchrechne und jede Gefahr mit einem Wert versehe, die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie groß ist die und das Schadensausmaß, wie groß wäre das und das dann multipliziere und dann alle Gefahren miteinander vergleiche, diese Werte, die ich daraus bekomme, vielleicht zeigt sich dann, dass das Feuer gar nicht so eine große Gefahr darstellt, sondern es sind eher die Schädlinge, auf die ich mich konzentrieren muss. Oder es ist wirklich das Wasser oder es ist der Vandalismus. Also es ist ein sehr gutes Tool, um eine realistische und möglichst objektive Aussage zu bekommen. Und wenn ich dann weiß, wie so meine Gefahren und Risiken steht, dann bin ich denen Gott sei Dank nicht machtlos ausgeliefert, sondern dann geht es darum, dass ich verschiedene Maßnahmen ergreife, um eben auf diese Gefahren zu reagieren. Und da gibt's drei Wege. Was kann ich machen? Das erste ist, ich kann versuchen, diese Gefahr zu eliminieren, also komplett auszuschließen, das Ganze zu vermeiden. Das geht natürlich bei manchen Sachen, bei manchen nicht. Also ich kann durch zum Beispiel ein Rauchverbot in meinem Haus verhindern, dass es zu einem Feuer durch eine Zigarette kommt, wenn sich jeder dran hält. Das wäre eine gute Möglichkeit. Oder ich sage, okay, es darf einfach nicht gegessen werden in den Ausstellungsräumen, dann habe ich da keine Lebensmittelreste. Das heißt, Schädlinge werden sicher nicht durch Lebensmittelreste angelockt. Also das sind einfach Maßnahmen, die kann ich wirklich setzen und das Risiko somit da minimieren. Aber ich kann natürlich nicht einen Starkregen sagen, du kommst jetzt nicht zu mir, der Starkregen ist einfach da. Da kann ich mich vorbereiten. Das wäre dann die zweite Möglichkeit, dass ich versuche, diese Gefahr, dieses Risiko zu reduzieren. Also einerseits, ich muss es monitoren, ich muss wissen, dass es auf mich zukommt. Ich kann es versuchen, meine Institution dem gegenüber abzuschirmen und ich kann mich entsprechend vorbereiten. Also das wäre eben bei dem Hochwasser zum Beispiel, es gibt in Österreich ein sehr gutes System, das heißt HORA. Das ist für alle zugänglich, solltest du dir auch mal anschauen. Ich finde es total spannend. Da kann man für ganz Österreich die Risikozonierung, was das Hochwasser angeht, sich anschauen. Also angenommen, ich habe ein kleines Museum irgendwo in Oberösterreich, kann ich auf diese Österreichkarte schauen, hineinzoomen in meinen Ort und kann dort genau nachlesen, in welcher Risikozone ich mich befinde, wenn ich in einer Zone bin, wo sehr oft mit Hochwassern zu rechnen ist, sollte ich mich da näher damit beschäftigen. Und ich kann auch über solche Seiten oder einfach indem ich Nachrichten verfolge, Wetterberichte lese, sowas erkennen, wenn ein Hochwasser droht. Und absperren, schützen könnte ich mich dann, indem ich Sandsäcke aufbaue und da sozusagen das Wasser hinhalt. Bei Feuer wäre das Ganze mit Rauchmelder installieren, Löschanlagen installieren. Also damit kann ich auch dieses Risiko reduzieren, dass es da zu großen Brandschäden kommt. Oder ich baue Überwachungskameras ein, kann ich einem Diebstahl entgegenwirken. Also das wären solche Maßnahmen. Und wenn das alles nichts hilft, dann gibt es noch die dritte Reaktion, das wäre das Akzeptieren. Ereignisse, die kommen, das heißt, ich muss sie zulassen, aber ich kann mich sehr gut darauf vorbereiten und mir schon sehr gut überlegen, wie ich nachher in der Nachsorge vorgehe, was jetzt, wenn es jetzt ans Restaurieren geht, ans Konservieren geht, an den Wiederaufbau. Also mich da vorbereiten oder eben auch mich dementsprechend versichern, dass ich zumindest finanziell geschützt bin, wenn es irgendwie zu Schäden da kommt. Also das sind so die Möglichkeiten, also man ist nicht machtlos, man kann etwas tun. Und das kann man natürlich dann auch auf verschiedenen Ebenen machen. Also ich kann jede von den Maßnahmen natürlich direkt am Objekt oder in dem Raum, in dem sich ein Objekt befindet, oder in meinem Gebäude, in meinem Museum umsetzen. Aber ich kann auch regional Maßnahmen setzen, ich kann national Maßnahmen setzen. Also speziell, wenn es um Vernetzung dann geht mit Einsatzorganisationen oder mit anderen Museen. Also auf verschiedenen Ebenen kann ich tätig werden. Man muss das einfach alles im Blick halten, dass man da nicht machtlos dem Ganzen ausgesetzt ist. Und da ist Feuer auch ein ganz gutes Beispiel, weil man kann eben wirklich vom, wenn ich an mein Gebäude denke, vom baulichen Brandschutz und vorbeugenden Brandschutz, also sei es jetzt die Brandmeldeanlagen und die Löschanlagen, die ich in einem Gebäude habe, aber eben auch mich mit der Feuerwehr abspreche oder feuerhemmende Materialien verwende. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen, wo ich tätig wäre.
Mir ist aufgefallen, dass du sehr oft gesagt hast, da kann man sich überlegen, das zu machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man muss sich halt etwas überlegen. Und das resultiert dann in einer Art Notfallplan, die jede Institution aufstellen muss. Und wenn jetzt eine Institution vor dieser Aufgabe steht, wo gibt es denn die Möglichkeit, dass man sich da informiert, oder welche übergeordneten Stellen oder Behörden gibt es, die da Auskunft oder ein bisschen eine Hilfestellung geben können oder eben Experten zur Seite stellen können, um so etwas zu erarbeiten und um diese allgemein, was du schon am Anfang erwähnt hast, diese Risikobewertung überhaupt durchzuführen?
Ja, da gibt es eine Reihe an wirklich guten Leitfäden, die alle online verfügbar sind. Also da haben sich schon sehr viele Museen, die das einfach schon mal gemacht haben, die Mühe gemacht, das dann auch zusammenzufassen und online zu stellen. Also es gibt sehr viele Anleitungen, wie ich so einen Notfallplan erstelle, auch wie ich eine Risikobewertung mache. Da gibt's vorgefertigte Matrixen, wo ich eigentlich nur ausfüllen muss. Es gibt halt verschiedene, in verschiedenen Detailheitgrad das Ganze. Ich kann es natürlich an die Spitze treiben und was weiß ich, was alles für Zahlen einfügen und Werte errechnen. Aber ich glaube, dieses Simple ist teilweise schon ausreichend, um einfach ein gutes Bild von der eigenen Situation zu bekommen. Und sonst als Ansprechstellen natürlich ICOM, das ist das International Council of Museums, die machen sehr viel in die Richtung. Oder auch auf internationaler Ebene gesehen gibt es ICROM, das ist das International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, die sehr viele Toolkits, Publikationen und auch Kurse zu dem Thema anbieten. Also ein Haufen an Literatur, die man sich holen kann und sich in die Thematik einarbeiten. Und es gibt auch viele Kollegen, die einfach, wenn sie das schon mal gemacht haben, da mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, was du gemeint hast, dass es eben extrem viele Modelle gibt in verschiedenen Ausführungen, aber dass vielleicht Keep It Simple für einen Notfall doch ein besseres Tool ist, weil je weniger Informationen ich vielleicht habe, auf die ich jetzt achten muss, ist es einfacher, dann schnellere Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen. Aber über das ganze Thema des Notfallplans werden wir in unserer nächsten Folge sprechen, damit wir mal die heute gesammelten Informationen ein bisschen sacken und verarbeiten können. Ich fand, es war hochinteressant, das mal ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken und auch ein bisschen drüber nachzudenken, was im Ernstfall alles sein kann und was es alles auch zu beachten gilt.
Notfallplan beim nächsten Mal, also bleibt dran und bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.